Ja, guten Morgen auch von mir nochmal. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass die Sonne wieder scheint. Wir sind ja nicht so sehr verwöhnt diesen Sommer. Und ich danke jetzt schon mal der Technik, Burkhard hinten. Danke für deinen Dienst, dem Musikteam. Danke, Daniel, Gesa, Ingo, dass ihr immer so treu diesen Dienst verseht. Vielen Dank dafür. Ich möchte noch kurz beten, bevor ich mit der Predigt beginne. Ja, lieber Gott, ich danke dir für diesen Sonntag, der so besonders ist im Wochenrhythmus und dass wir uns in aller Freiheit hier treffen können, um dir in besonderer Weise zu begegnen. Das haben wir getan mit Liedern und Gebet und Gedanken und das wollen wir jetzt auch tun, wenn wir dein Wort betrachten. Und ich möchte dich bitten, dass dieses Wort in uns lebendig wird. Amen. Ja, wir haben schon seit vielen Jahren bei uns zu Hause einen Hauskreis. Ich habe mal gerade zurückgerechnet. Ich glaube, so ganz 20 Jahre kriegen wir nicht zusammen, aber das geht so in die Richtung. Und wir gestalten den Hauskreis immer auch gerne mit einem Material, was wir uns bestellen, wo wir vorher diskutieren, was wäre ein gutes Thema, was ist für uns so dran. Und es gibt aus vielen verschiedenen Angeboten, gibt es eine Serie, die wir immer mal wieder auch benutzt haben und die eigentlich sehr schön ist, die nennt sich Serendipity. Und da gibt es zu verschiedenen biblischen Themen, gibt es eben Arbeitsmaterial für Kleingruppen und Hauskreise. Und ich bin darüber gestolpert, eigentlich eher über diesen Begriff Serendipity, weil ich dachte, klingt ja interessant, habe ich noch nie gehört, benutze ich nie im Alltag. Was ist das für ein komisches Wort? Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal mit zu tun hattet, ob ihr so einen Begriff schon mal gehört habt oder benutzt habt oder vielleicht sogar die Buchreihe kennt oder die Heftreihe. Wahrscheinlich eher nicht. Und Serendipity ist tatsächlich ein englischer Begriff, der ins Deutsche übersetzt auch vorkommt in unserer Sprache, aber in einer sehr speziellen Form. Wir sprechen im Deutschen von einer Serendipität. Ganz schön schwierig, ne? Serendipität. Und das ist ein ziemlich künstliches Wort. Und was meint es eigentlich? Und dann können wir wieder den Rückschluss auch auf diese Heftreihe bekommen und zu biblischen Themen. Man versteht unter Serendipität oder diesem englischen Serendipity eine zufällige Beobachtung von etwas ursprünglich nicht Gesuchtem, das sich als eine neue und überraschende Entdeckung erweist. Kompliziertes Wort, komplizierte Erklärung. Also, um es kurz zu machen, ein glücklicher Zufall. Serendipität. Also, wenn wir mal ganz schlau sagen wollen, boah, da ist das in mein Leben geraten, da habe ich was entdeckt, da habe ich gar nicht mit gerechnet, das war richtig cool, hat mich weitergebracht, dann könnt ihr jetzt von Serendipität sprechen. Der Text, den ich heute mit euch betrachten möchte, ist der vorgeschlagene Perikopentext, das heißt, das ist der Text, der in allen Kirchen sozusagen zur Predigt vorgeschlagen wird. Und auch dieser Text erzählt von einer Art von Serendipität. Sehr praktisch und sehr einfach. Und wenn ich jetzt aus 2. Mose 16 lese, dann wisst ihr schon, worum es geht. Und da dieser Text etwas länger ist, habe ich ihn gestückelt, so ein bisschen zusammengefasst. Und ich hüpfe zwischendurch sozusagen zwischen den Zeilen, ohne dass wir aber den Kontext verlieren. Ich lese 2. Mose 16. Kapitel und dann die Verse 2 bis 8. Dann hüpfe ich ein bisschen, 13 bis 21 und zum Schluss den 31. Vers. Ich lese in der guten Nachricht oder aus der guten Nachricht im heutigen Deutsch. Hier in der Wüste rottete sich die ganze Gemeinde der Israeliten gegen Mose und Aaron zusammen. Hätte der Herr uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren, riefen sie. Dort saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns an Brot satt essen. Aber ihr habt uns in diese Wüste geführt und wollt nun die ganze Gemeinde verhungern lassen. Der Herr sagte zu Mose, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Israeliten sollen vors Lager hinausgehen und so viel sammeln, wie sie für den Tag brauchen, aber nicht mehr, damit ich sehe, ob sie mir gehorchen. Am sechsten Tag sollen sie so viel sammeln, wie sie finden. Wenn sie es zubereiten, werden sie entdecken, dass es doppelt so viel ist, wie sie sonst gesammelt haben. Mose und Aaron sagten nun zu allen Israeliten, heute Abend werdet ihr erkennen, dass der Herr es war, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Und morgen früh werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen. Er hat eure Vorwürfe gehört, denn ihn habt ihr angeklagt, nicht uns. Wer sind wir schon, dass ihr euch über uns beschwert? Er wird euch am Abend Fleisch geben und am Morgen Brot, dass ihr euch satt essen könnt. Gegen ihn habt ihr Klage geführt, nicht gegen uns. Wer sind wir denn schon? Jetzt springe ich ein bisschen in den 13. Vers. Und es geht dann weiter. Am Abend kamen Wachteln und ließen sich überall im Lager nieder und am Morgen lag rings um das Lager Tau. Als der Tau verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie reif. Als die Israeliten das sahen, sagten sie zueinander, Brot soll das sein? Das ist doch Manna! Denn sie wussten nichts damit anzufangen. Mose aber erklärte ihnen, dies ist das Brot, mit dem der Herr euch am Leben erhalten wird. Und er befiehlt euch, sammelt davon so viel, wie jeder braucht, pro Kopf einen Krug voll. Jeder Familienvater soll die Menge sammeln, die seine Familie zum Leben braucht. Die Israeliten gingen und sammelten der eine mehr, der andere weniger. Als sie es aber abmaßen, hatten die, die viel gesammelt hatten, nicht zu viel und die, die wenig gesammelt hatten, nicht zu wenig. Jeder hatte gerade so viel gesammelt, wie er zum Essen brauchte. Mose sagte zu ihnen, niemand soll etwas davon bis zum anderen Morgen aufheben. Einige hörten nicht auf ihn und legten etwas für den anderen Tag zurück. Aber am Morgen war es voller Maden und stank. Da wurde Mose zornig, weil sie nicht auf ihn gehört hatten. Morgen für morgen sammelt nun jeder so viel Manna, wie er braucht. Sobald die Sonne höher stieg, zerschmolz das Manna, das nicht aufgesammelt war. Und jetzt der letzte Vers. Ich springe nochmal in den Vers 31. Die Israeliten nannten die Speise Manna. Es war weiß wie Koriandersamen und schmeckte wie Honigkuchen. Die Grundidee ist in diesen Versen zusammengefasst. Wie gesagt, das andere ist ein gesamtes Kapitel. Das wäre, glaube ich, zum Vorlesen ein bisschen viel. Wir befinden uns im zweiten Buch Mose oder auch Exodus. Und tatsächlich ist es so eine der Kernliteraturstücke, der Kerntexte der gesamten Bibel und vor allen Dingen im Alten Testament. Und es behandelt den Auszug oder auch die Flucht des Volkes aus Ägypten und dann die 40-jährige Wüstenwanderung. Verfasser ist Mose, das sagt uns die Bibel, aber die Forschung ist da auch nicht einig. Und wir sind etwa von der Zeit her im 15. Jahrhundert vor Christus, also eine ganze Weile ist es schon vorbei. Und weil diese gesamte Mose-Erzählung und auch die Biografie dieses Mose sehr eng mit der ägyptischen Kultur zu tun hat, kann man das auch parallel rechnen mit den ägyptischen Zeitrechnungen. Und wir sind da etwa im alten Ägypten in der 15. Dynastie. Das wird dich interessieren, Vicky, du guckst schon ganz aufmerksam. Genau, 15. Dynastie, vielleicht 16. Dynastie, ungefähr. Dieses zweite Buch Mose, Exodus, hat insgesamt 40 Kapitel. Wir sind hier im 16., also noch relativ am Anfang. Und interessant ist, dass dieses Buch eine relativ lange Zeitspanne der israelischen Geschichte betrachtet. Es sind nämlich insgesamt 430 Jahre israelische Geschichte, die hier in Exodus betrachtet wird. Das ist die ganze Zeit auch in Ägypten, mehrere Generationen, die da gelebt haben. Und interessant ist, dass die ersten 12 Kapitel im Grunde diesen langen Zeitraum betrachten und dann bekommt dieses Buch sozusagen richtig Fahrt, wird schnell und die letzten Kapitel, die konzentrieren sich dann auf die Zeit in der Wüste und da wissen wir ja, das sind so diese 40 Jahre. Also es konzentriert sich dann immer mehr. Das 16. Kapitel, was wir heute betrachten wollen, gehört bis zum 18. Kapitel in die Erzählung aus der Wüstenwanderung, und zwar die Zeit, wo das Volk Israel in der Wüste Sinai unterwegs ist. Und das 16. Kapitel schließt sofort an diesen Exodus an, also an diese Geschichte der Flucht des Volkes. Ihr kennt die Geschichten alle, wo Gott das Meer teilt und die ägyptische Armee ist ihnen auf den Fersen und dann ertrinken sie aber mehr. Also viele, viele Wunder, die passiert sind. Und es gibt dann sofort nach der Flucht und nach diesem Erleben dieser Rettung und dieses Wunders ein großes, großes Fest, Lobgesänge, Gott zu ehren, der dieses Volk befreit hat. Und es ist ganz tief auch in der israelischen, jüdischen Tradition verankert. Jedes Passafest erinnert im Grunde auch daran. Nun sind sie aber in der Wüste, also nach einem Wahnsinns-Highlight folgt nun der bittere Alltag. Und Wüste ist hier natürlich real gesehen, aber es ist auch immer biblisch gesehen ein Bild. Wüstensituationen sind immer Situationen der Kargheit, des Mangels und auch vielleicht der Orientierungslosigkeit, je nachdem. Und das spiegelt sich dann auch in dieser Erzählung, die wir vor der Nase haben. Das Volk ist orientierungslos, es gibt plötzlich nicht mehr reich zu essen, die Existenz wird hier hinterfragt. Und obwohl sie eben diese Wunder erlebt haben, murrt das Volk gegen seine Anführer, Moses und Aaron, aber vor allen Dingen auch gegen Gott. Und das Interessante, und wie menschlich ist das doch alles, man wünscht sich eigentlich wieder nach kurzer Zeit den Weg zurück in die Gefangenschaft und in die Knechtschaft, weil da war es so schön, da gab es immer lecker Fleisch und Brot zu essen. Das Volk murrt gegen Gott. Und was wir jetzt in dieser Manna-Erzählung, die heute sozusagen Kern dieser Predigt auch ist, erleben, ist, dass Gott das hört und darauf reagiert. Und er schickt dem Volk Manna. Manna. Wenn wir das googeln, dann finden wir Begriffe über dieses Manna wie Himmelstau, Himmelsbrot, Engelbrot oder Brot der Engel. Also ein Wunder, was hier passiert aus den Augen des Volkes. Es gibt plötzlich was, wovon das Volk sich ernähren kann. Und das wird es tun, die 40 Jahre in der Wüste. Ja, was ist denn dieses Manna eigentlich, fragen wir uns. Und die Gelehrten sind sich da nicht so ganz einig. Es gibt aber verschiedene Vorschläge. Also so ganz wundersam aus der Luft gegriffen ist es gar nicht, sondern es gibt durchaus wissenschaftlich-biologische Antworten auf die Frage, was da nun vom Himmel gesandt wurde. Die einen sagen, es sind junge Sprossen der essbaren Manna-Flechte. Es könnte aber auch sein, dass es das Harz der Manna-Tamarisken ist. Tamarisken ist ein Strauch, baumartig, die eben genau in der Wüste vorkommen. Oder das Wahrscheinlichste wird sein, dass es sich um ein Ausscheidungssekret handelt, und zwar von Schildläusen. Ist gar nicht so lecker und appetitlich, die Vorstellung, aber es gibt sie im Sinai, leben auf dem Tamariskensträuchern, Bäumen, Schildläuse, und die scheiden vor allen Dingen nachts eine Flüssigkeit aus, die glasartig durchsichtig ist, aber sehr zuckerreich und die wirklich aussieht wie Wassertröpfchen. Und infolge von Kristallisation nimmt diese Wassertröpfchen nehmen plötzlich dann eine weiße, bräunliche Färbung an. Also genau das, was in der Bibel beschrieben wird. Und damit wäre Manna so eine besondere Art von Honigtau. Kommt ganz gut überein mit dem, was die Bibel hier beschreibt. Interessant ist aber, wir können dieses Manna auch mal abseits von dieser biologischen Betrachtung sprachlich betrachten. Und da wird es wirklich interessant, denn Manna, und das können wir auch noch ein bisschen aus dem Text schon raushören, Manna ist ein hebräisches Wort, was aus dem Begriff Mann kommt, hat nichts mit männlich oder Mann in unserer Sprache zu tun. Und Manna wäre dann im Weiteren aus dem Hebräischen Manhu. Und da hören wir schon raus, Manhu ist wie Nanu. Oder auch, was ist denn das? Was ist das denn? Und das steht auch im Text drin. Die Israeliten sehen das jetzt und sagen zu Moses und Aaron, das soll Brot sein? Also sorry Leute, Brot sieht für uns anders aus. Also dieses Manna, dieses Geschenk Gottes in der Wüste, darauf reagieren die Leute auch noch mit, was ist denn das? Oder auf Deutsch, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Also es ist wohl alles Mist. Wüste bleibt Wüste, davon lassen sich die Israeliten nicht umstimmen. Interessant ist auch, dass die Forscher, Forscherinnen sich einig sind, dass im Grunde, egal wie wir das nun wissenschaftlich erklären wollen, so nach der Logik des, die Bibel hat doch recht und so weiter, es wird schwierig daraus zu erklären, wie ein ganzes Volk aus dem, was da nun geschieht in der Wüste, satt werden kann. Und wir merken schon, dass es über dieser ersten vordergründigen Ebene dieser Erzählung im Grunde um eine tiefere Wahrheit geht. Es geht nämlich darum, wie wir mit Gott umgehen oder wie Gott uns hier geschildert wird. Und es geht letztlich ganz zentral um das Thema Glauben und Vertrauen. Und das wäre sozusagen die tiefere Ebene, die für uns auch jetzt relevant wird, als Menschen, die in der Nachfolge Christi stehen. Und um das zu komprimieren oder da eine erste Kernaussage rauszuholen, musste man sagen, Manna, wenn wir das theologisch für uns übersetzen sollten und wollten, dann würde ich sagen, dieses Manna steht eigentlich für eine ganz zentrale Aussage, die wir immer wieder in der Bibel finden. Gott sorgt für seine Menschen auch in aussichtslosen Zeiten. Dafür steht Manna. Und es wird uns Gott vorgestellt als ein Gott, der fürsorglich ist, der zu seinem Wort steht und deswegen vertrauenswürdig ist. Auch wenn die Israeliten gerade in der Wüste immer wieder daran zweifeln. Und wie gesagt, ich finde diese Texte immer fantastisch, weil ich sie so sehr ehrlich finde und sehr realistisch finde und ich mich auch selber wiederfinden kann in diesen Texten. Was bedeutet das für uns, diese Aussage? Wir können auf Gott vertrauen. Und das ist nichts anderes als wir dürfen glauben. Glauben und Vertrauen sind in der Bibel, im Alten Testament und im Neuen Testament gleiche verwandte Begriffe. Wenn ich als Christ über das Thema Nachfolge nachdenke, dann muss ich sagen, dass ich da im Grunde jetzt aus dieser Manna-Erzählung ganz viel rausziehen kann. Es geht im Grunde um ein Konzept der Manna-Glaube-Nachfolge. Leben mit Gott kann auch in sprichwörtlichen Wüstensituationen hineinführen. Es kann sein, und da macht die Bibel keinen Hehl draus, dass Christsein auch harte, ja, wüstenartige Situationen für mich bereithält. Und es geht darum, wie ich im Glauben trotzdem auch in Anfechtung, in schwierigen Situationen, in Zeiten der Not, der Ängste, der Orientierungslosigkeit, wie kann ich im Glauben trotzdem hier überleben? Und darum geht es hier. In diesen Wüstensituationen wird die Orientierung schwer und es drohen Hunger und Durst. Und der Text fordert uns heraus, auch und gerade in solchen Situationen auf Gott zu vertrauen. Gott wird uns dann vielleicht nicht in eine Oase setzen, doch er wird tagtäglich für alles Notwendige sorgen. Und das ist ein Riesenunterschied, gerade für uns, die wir sehr verwöhnt sind. Gottes Mannagabe erfordert meinerseits einen genauen Blick, ja, um ein modernes Wort zu benutzen, eine Achtsamkeit für Gottes Handeln. Und dazu komme ich zu einem nächsten Gedanken. Es geht hier um eine Fokussierung. Es geht letztlich darum, dass ich auch im Glauben, ich selber auch lerne, in der Nachfolge Christi achtsam zu werden. Achtsamkeit ist ein Begriff, den hören wir überall, der ist sehr in Mode und ist ein Begriff, der ursprünglich, wenn man das eng sieht, aus der buddhistischen Lehre stammt. Im Englischen finden wir den Begriff Mindfulness, der das Gleiche meint. Auch Mindfulness ist in die deutsche Sprache reingesickert und gerade in vielen Bereichen der Therapie finden wir diese Begriffe Achtsamkeit und Mindfulness, die hier ja immer bedeutsamer geworden sind. Was meint es, wenn wir das in unserer Sprache benutzen? Achtsamkeit ist ein Zustand von Geistesgegenwart, in dem ein Mensch hellwach seine direkte Umwelt, seinen Körper und sein Gemüt erfährt, ohne sich dabei von Gedanken, Erinnerungen, Fantasien oder starken Emotionen ablenken zu lassen. War das Volk Israel in der Wüste achtsam? Hat es seinen Blick achtsam auf Gott und Gottes Signale gelenkt? Eher nicht. Was wir hier vom Volk Israel erfahren in diesem Text ist, dass sich das Volk sehr, sehr schnell ablenken lassen hat und ganz schnell wieder den Reflex hatte, zurückzugucken und an das zu denken, was mal war und das sogar zu verklären. Das Volk Israel verlor in der Wüste sehr schnell diesen wachen Blick auf Gott und verklärte die zurückliegende Zeit der Gefangenschaft zum Paradies. Nachfolge. Nachfolge auch in Wüstenzeiten ist ein Thema, was nicht nur im Exodus behandelt wird, also im zweiten Buch Mose, 16. Kapitel, sondern es ist ein Thema, was sich durch die gesamte Bibel zieht. Und interessant ist, dass auch die Erinnerung an dieses Manna-Wunder bis zur Zeit Jesu, und da sind wir schon locker 1500 Jahre später, virulent war. Das war ein Thema, was den Leuten immer wieder im Gedächtnis geblieben ist, natürlich auch in der jüdischen Tradition erinnert wurde. Und wir finden tatsächlich einen Hinweis darauf im Neuen Testament. Und ich lese hier aus dem Johannesevangelium, 6. Kapitel, und da die Verse 28 bis 35. Und ihr werdet sofort aufhorchen, weil ihr das kennt und weil ihr im Grunde diese Verbindung zwischen der Erzählung aus dem Alten Testament und diesem Bericht aus dem Johannesevangelium sofort auch auf dem Schirm habt. Ich lese jetzt hier nur einen kleinen Auszug, wie gesagt, die Verse 28 bis 35. Jesus sitzt zusammen mit dem Volk. Da fragten sie ihn, also sie sind das Volk, was müssen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gott verlangt nur eins von euch, ihr sollt dem vertrauen, den er gesandt hat. Sie erwiderten, welches besondere Zeichen deiner Macht lässt du uns sehen, damit wir dir glauben? Was wirst du tun? Unsere Vorfahren aßen Manna in der Wüste, wie es auch in den Heiligen Schriften steht, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Jesus erwidert darauf, meine Worte, Vers 32, täuscht euch nicht, entgegnete Jesus, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot, das vom Himmel kommt und der Welt das Leben gibt, das ist wirklich Gottes Brot. Sie sagten, gib uns immer von diesem Brot. Ich bin das Brot, das Leben schenkt, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer mir vertraut, wird keinen Durst mehr haben. Ja, es geht dann noch weiter. Er geht dann später auch nochmal auf dieses Brot des Lebens ein. Ihr kennt das alles, diese Reden, gerade im Johannes, wo Jesus sich immer wieder gleichsetzt, auch mit solchen Bildern. Jesus überträgt das Manna-Wunder, das bis in seiner Zeit in der Erinnerung lebendig war, auf sich und folgert daraus für unseren christlichen Glauben drei Sachen, die ich ganz wichtig finde. Glaube, und das ist, glaube ich, für mich so eine ganz, ganz wesentliche Aussage, die ich aus dem Text mitnehme, Glaube lässt sich nicht bevorraten, sondern will täglich genährt werden. Es reicht nicht, wenn ich mich einmal im Leben für Jesus entscheide oder vielleicht mich taufen lasse oder so und dann denke, hey, jetzt ist alles gelaufen, ich bin im Club, alles gut. Nein, wir werden verhungern, wenn wir diese Einstellung im Glauben leben wollen. Der Glaube ist wie das Manna etwas, der genährt werden will und den wir täglich neu nähren müssen. Wir müssen uns selber auch darum kümmern. Es geht dabei um meine geistliche Existenz und nicht um spirituelles Entertainment, so nenne ich es mal, im Sinne eines All You Can Eat. Es gibt so Christen, die hangeln sich so von Veranstaltung zu Veranstaltung, da gibt es so ein Highlight und dann hält das so ein bisschen vor, als wenn ich jetzt nur einmal richtig dick essen gehe und dann habe ich nächsten Tag keinen Hunger mehr, aber spätestens am nächsten Tag ist der Hunger wieder da. Das ist nicht das, was Jesus meint, das ist nicht das, was Bibel meint. Sondern wir müssen uns wirklich täglich um unseren Glauben kümmern. Hierfür muss ich für Gottes Gaben einen achtsamen Blick entwickeln, einen präsenten, einen fokussierten Blick entwickeln. Christliche Nachfolge gleicht dabei eher einer Suche nach einem versteckten Pfad oder nach versteckten Pfaden als einer Reise auf der Autobahn. Ich komme zum Schluss. Hinter dem glücklichen Zufall, in Anführungsstrichen, des Manna-Wunders, wenn wir jetzt diesen Begriff der Serendipität nochmal betrachten, sieht die Bibel das fürsorgliche Handeln Gottes. Jesus übernimmt die Manna-Erzählung und deutet diese auf sich und seine göttliche Sendung. So wie unser Körper existenziell auf regelmäßige Nahrung angewiesen ist, muss unsere geistliche Existenz auch täglich genährt und ernährt werden. Die glaubende, die vertrauende Fokussierung auf das konkret tägliche Leben hilft uns, achtsam für Gottes Handeln zu werden. Und ich habe dazu ein Kirchenlied gefunden, altes, was viele von uns aber vielleicht noch kennen. Das ist getextet worden von Kurt Rommel und Rüdiger Lüders und das heißt, gib uns Frieden jeden Tag. Und da möchte ich immer noch mal diese Betonung auf jeden Tag legen. Und ich habe hier zwei Verse, die ich jetzt zum Schluss noch zitieren möchte, den ersten Vers und den vierten Vers oder Strophe, sagt man ja bei Liedern. Gib uns Frieden jeden Tag, lass uns nicht allein. Du hast uns dein Wort gegeben, stets bei uns zu sein. Denn nur du, unser Gott, denn nur du, unser Gott, hast die Menschen in der Hand, lass uns nicht allein. Und die vierte Strophe, gib uns Glauben jeden Tag, lass uns nicht allein, dir nur wollen wir vertrauen und gehorsam sein. Ohne dich, unseren Gott, ohne dich, unseren Gott, bauen wir unser Haus auf Sand, lass uns nicht allein. Amen.